Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind dein Dienstleister für branded Podcasts, Postproduktion und Soundbranding. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Heute freuen wir uns sehr, ein sehr großes Thema bedienen zu dürfen. Und zwar geht es diesmal um ein Kind mit Behinderung, also alleinerziehend und Kind mit Behinderung. Oder manche sagen ja auch besonderes Kind. Auch hier fängt es wieder so ein bisschen an, schwierig zu werden. Wie nennt man das überhaupt heutzutage? Sagt man vielleicht schwerbehindert oder besonderes Kind oder ein behindertes Kind? Da haben wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber philosophiert. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass Lisa heute bei uns ist, sogar mit 3 Kindern alleinerziehend. Und was die Behinderung jetzt im Einzelnen vielleicht ist oder wie das sich so im Alltag gestaltet und wie sie das überhaupt mit 3 Kindern und einem oder mehreren besonderen oder Kindern mit Behinderung hinbekommt, das erfahren wir gleich. Der Kontakt kam über die liebe Sina und deswegen begrüße ich auch erst einmal die Sina. Hallo.
Ja, Hallöchen. Ja, Kontakt kam über mich. Es ist ganz witzig gelaufen eigentlich. Und zwar gab es einen großen Zeitungsartikel zu Lisa und ihrem ältesten Kind, was nämlich jetzt eingeschult wurde mit einer Behinderung. Und da läuft nicht alles so, wie man sich das wünschen würde. Und da ich ja gar keine Zeitung lese, war es mein Vater, der mir dann irgendwie ein Foto schickte und sagte, hey, das ist doch voll ein Thema für euren Podcast. Und ich dann erstmal Lisa direkt bei Instagram gefunden habe und Lisa angeschrieben habe. Und Lisa ist bereit, da uns mehr zu erzählen. Ich bin total froh darüber, weil dieses Thema ja schon länger auch auf unserer Liste steht. Und es ist insofern sehr spannend, weil Lisa dreifach Mama ist und alle noch relativ klein und jung sind. Aber wie da so der Einzelfall aussieht, was da gerade so abgeht, was es da für noch zusätzliche andere Herausforderungen neben dem Alleinerziehendsein gibt, das wird Lisa uns alles selber erzählen. Lisa, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stell dich gerne erst einmal vor. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Wie viele Kinder hast du? Was machst du? Und dann steigen wir ins Thema ein.
Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein kann. Also genau, ich bin Lisa, ich bin 33 Jahre alt und habe 3 Kinder. Felix ist der Älteste, der ist 6 Jahre alt. Der Mittlere ist 5, also die sind wirklich nur 11 Monate auseinander. Und der Kleinste ist 3 Jahre alt. Und ansonsten bin ich halt selbstständig und habe eine Agentur mit virtuellen Assistentinnen.
Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Thema alleinerziehend sein als solches. Wie bist du denn überhaupt alleinerziehend geworden?
Ich habe mich einfach von meinem Mann getrennt und und bin auch sehr glücklich darüber, alleinerziehend zu sein derzeit. Passt ganz gut zu unser Leben. Wir kommen ganz gut damit zurecht.
Mhm. Und jetzt hast du ja 3 Kinder noch relativ klein. Und jetzt war ja der Aufhänger auch unserer Kontaktaufnahme die Sache, die auch schon bereits bei uns hier zumindest in der Zeitung stand. Was genau ist da jetzt los? Also du hast jetzt ein schulpflichtiges Kind mit einer Behinderung. Was für eine Art von Behinderung ist das? Magst du uns da erstmal so ein bisschen abholen, was da eigentlich grundsätzlich das Thema ist bei deinem Sohn? Weil ich meine, mit Behinderung heißt ja jetzt viel. Das kann ja jetzt alles Mögliche sein. Aber er ist ja auf einer Regelschule auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ne?
Genau. Er geht auf eine Regelschule, genau. Es gibt halt Behinderungen, die sind sichtbar und es gibt Behinderungen, die nicht sichtbar sind. In diesem Fall ist es eine Behinderung, die halt nicht sichtbar ist. Er hat eine Regulationsstörung. Das heißt im Grunde, dass er sich nicht selbst regulieren kann. Wenn er sauer ist, dann kommt er nicht alleine aus diesem Grat halt wieder raus. Dann tut er sich vielleicht manchmal 2 Stunden da hinein verlieren. Und da muss man ihn halt abholen und helfen. Oder auch wenn er traurig ist. Also welche Sachen, dass er halt seine Gefühle nicht selbst regulieren kann. Und unter anderem ist es halt so, dass er noch nicht schafft, ganz alleine immer auf Toilette zu gehen. Dann geht halt oft auch noch was in die Hose. Mhm. Genau. Und das ist halt einfach das große Problem natürlich, weil Kinder sind natürlich auch ehrlich und wird natürlich dann irgendwann halt auch gehänselt, ne? Ganz klar.
Ja, in der Schule dann. Mhm. Ja, wie ist denn da die Situation in der Schule? Also ich meine, eingeschult wurde er ja, das war ja wahrscheinlich dann vorher auch bekannt. Und wie wird denn in der Schule damit umgegangen? Also was sind denn da so die Absprachen, die da im Hintergrund gelaufen sind? Wie wurden das vorbereitet? Weil es wurde ja entschieden, dass er da zur Schule geht.
Genau. Es wurde entschieden, dass er zur Schule geht. Ich habe gesagt, was er für Probleme hat. Ich habe direkt gesagt, dass er eine Eingliederungshilfe braucht, also eine Schulbegleitung, die ihm hilft. Mhm. Habe ich letztes Jahr im September den Antrag gestellt. eine Woche, den Montag vor der Einschulung hieß es erst, er kann so nicht eingeschult werden. Das war die Regelung der Schule. Dieser Schulbegleitung, dieser Antrag, der wurde erstmal offen gelassen. Sie haben erstmal beschlossen, ihn in die Schule so zu schicken, um zu gucken, ob es funktioniert. Die Stadt, das ist die Stadt, die das halt freigibt oder halt nicht freigibt. Und dadurch, dass es halt offen gelassen worden ist, konnte ich keinen Widerspruch einlegen.
Ah, ja.
Da fängt nämlich das Problem schon an. Und ich konnte natürlich in den Schulferien nicht anrufen und mit der Schule darüber sprechen. Also musste ich gleich am ersten Schultag, den Montag, anrufen. Donnerstag war die Einschulung. Ja, und dann lief das so. Nee, ihr Kind geht nicht auf Toilette, ist nicht schulfähig. Ist wie bitte? Was soll ich denn jetzt mit diesem Kind hier zu Hause machen? Ich heulend überall angerufen. Schulamt, Kindergarten, wirklich alles, was ging. Ich habe ziemlich viel losgetreten. Der Kindergarten hat dann mit der Schule telefoniert. Die Schule hat mich abends angerufen, der könnte doch eingeschult werden, aber ich müsste Mittwoch mit der Lehrerin telefonieren.
So. Aha.
Dann habe ich das. Ja, genau.
Moment, da hängt jetzt irgendwas von einer einzelnen Lehrkraft ab, das verstehe ich nicht.
Ja, genau. Die Lehrerin hat nämlich dann gesagt, ich müsste ihn immer, wenn ein Unfall passiert, abholen. Und dann habe ich sie gefragt, wie ich das denn gewährleisten soll. Ich muss arbeiten. Ich habe noch zwei andere Kleinkinder zu Hause, die auch zum Therapien und keine Ahnung, was man halt den ganzen Tag so zu tun hat, hin und her fahren muss. Und ich wieder irgendwo überall heulend angerufen, weil ich das einfach nicht gewährt. Und dann habe ich den Schritt gemacht und habe das, hatte die voll einfach und habe Zeitungen angeschrieben und dann hat die NW mich wirklich sehr gut unterstützt dabei, weil als der Artikel kam, abends wurde ich gleich angerufen von der Stadt, um 7:30 hat mich die Chefin angerufen, 7:30 abends, wir sind ja an einer Lösung interessiert und wir suchen jetzt nach einer Lösung.
Es läuft nur noch so, es ist unglaublich.
Die Journalistenkarte ziehen, das funktioniert.
Ja, traurig. Die haben ja auch einen riesengroßen Artikel gebracht, muss man ganz klar mal sagen. Da bin ich auch wirklich dankbar drüber.
Und war ja auch noch Sommerloch, sozusagen.
Genau,
das Thema wäre eh groß geworden. Das ist so ein krasses Thema, das hätten die so oder so auch in der mega busy Zeit wäre das auf jeden Fall ein Aufmacher gewesen.
Genau, ich habe ja auch schon einen zweiten Artikel dazu bekommen, wie gerade der Stand dazu ist, aber erzähle ich auch gleich mal, wie der Stand so ist.
Ja.
Und die NW hat einen Kontakt zum Schulministerium auch hergestellt.
Ja.
Die haben mich nämlich auch angerufen daraufhin und haben halt auch gesagt.
Da wird ja auch die NW angerufen haben, gehe ich mal von aus.
Genau, gehe ich auch von aus. Ich glaube, ich als normale Bürger würde da gar nicht hinkommen. Also.
Doch, okay.
Mhm, doch. Und die haben halt gesagt, der Fall wäre ja wohl klar, sie verstehen auch nicht, woran es liegt und so. Da haben sie gesagt, den geben wir mal jetzt noch eine Woche Zeit. Und nach einer Woche habe ich halt immer noch nicht gehört, wie jetzt der Plan ist. Und dann habe ich nochmal mit dem Ministerium gesprochen, habe ich gesagt, hören Sie mal, mein Kind darf nicht mal auf der Lehrertoilette, was nebenan ist, auf Toilette gehen. Er muss immer runterlaufen, ne? Von der Schule aus, immer auf die Kindertoilette. Wenn das hier so weitergeht, geht es ab nächste Woche nicht mehr in die Schule. Ja, aber das können Sie nicht tun, Schulpflicht. Ich so, doch, kann ich.
Dann noch mit der Schulpflicht kommen, das ist ja geil. Ja. Ihr Kind darf nicht eingeschult werden. Schulpflicht, ja. Schulrecht.
Genau. Und ich so, doch, kann ich. Seelischer Schaden ist höher. Dann hat das Schulministerium mit der Schule gesprochen und seitdem darf halt auch auf die Lehrertoilette. Ich habe halt gesagt, ich kann mich nicht noch mit den Lehrerinnen anlegen, weil die schreiben ja auch irgendwann die Noten von ihm, ja. Ich gesagt, ich lege mich wirklich mit Gott und die Welt an, aber irgendwo muss ich dann auch Schluss machen, weil schlechte Schulnoten vielleicht irgendwann. Man weiß es ja nicht, ne?
Ja, traurig, aber weißt du, also da kannst, also ja.
Genau. Und die Eingliederungshilfe hat halt vorgeschlagen, dass er dann Windeln trägt. Und da habe ich direkt gesagt, nein, das werden wir nicht machen. Dann gibt es ja wieder einen Rückschritt. Sobald das passiert, pillert er ja auch wieder in die Windel rein. Ja, das werden wir definitiv nicht machen. Und jetzt ist halt der Plan vor 2 Wochen ungefähr, es ist ja schon auch länger her, vor 2 Wochen ist jetzt der Plan gewesen, dass er eine Schulbegleitung kriegt, sich das teilt mit einem anderen Schüler aus der Klasse, was okay ist, finde ich absolut okay. Und jetzt wird halt erst auf die Suche gegeben nach Trägern. Also es ist so, dass das Jugendamt mir gesagt hat, dass man erst Träger anschreiben muss für eine Schulbegleitung und dann kriegt man eine Schulbegleitung halt gestellt. So.
Das musst Problem du machen als Mutter?
Nee.
Das muss, ja.
Nee, okay. Das machen die, aber ich habe es auch gemacht, weil es gibt da auch einen Grund, warum ich es halt auch gemacht habe. Also wir sind seit zwei Wochen, habe ich noch nichts wieder davon gehört, ne? Also wohl bemerkt. Man hätte sowas ja schon im September einleiten können, ne? Also nur mal so als Tipp. Und es ist so, dass meine Schwester Kindergärtnerin ist und die hatte irgendeinen Kontakt. Und die hat mir gesagt, wenn ich jetzt nicht bald das über einen Träger hinkriege, dann kann ich auch ein persönliches Budget dafür beantragen bei der Stadt, was mir auch keiner gesagt hat übrigens. Und dann kann ich nämlich privat jemanden suchen. Dann muss das nicht über einen Träger laufen. Das heißt, ich könnte eine Nachbarin fragen oder wen auch immer, die das dann macht. Und das sagt ihr tatsächlich. Das hat mir noch keiner aus Detmold von der Stadt gesagt. Das sagt mir keiner.
Ja, warum denn auch? Warum soll man denn Alleinerziehenden oder gerade in solchen speziellen Fällen den Leuten sagen, was ihnen zusteht? Das ist doch viel schöner, wenn wir einfach gucken, wie wir uns das Leben leicht machen. Und auch das, was du gerade sagtest, was da die Schulbegleitung gesagt hat. Ja, das ist doch wieder, wie machen ich persönlich mir in meiner Aufgabe als Begleitung jetzt das Leben leicht? Ja, ich frage jetzt die Mutter, ob der nicht einfach eine Windel ummachen kann. Da wird ja auch null drüber nachgedacht, was ist denn wirklich das Beste für das Kind? Genau. Und das wird seelisch gesehen auch nicht sein. Ja, übrigens, du trägst jetzt wieder Windeln. Genau. Weißt du, das ist ja, wie machen wir uns das Leben leichter? Danke für gar nichts.
Abgesehen davon würde es dir auch nichts bringen, weil durch eine Windel stinkt es ja auch. Endet nichts, ob Unterhose, Windeln.
Ja.
Das Prinzip bleibt das gleiche. Ist einfach so, oder?
Ich finde es nur mal wieder so faszinierend. Also auch was wir jetzt wieder, ich rede jetzt wir mal als alleinerziehende Mama oder generell Mama oder generell das Weibliche, das Frauliche, was wir uns jetzt hier wieder einen Arbeitsstrumpf angezogen haben. Also was wäre denn passiert, wenn du gar nichts gemacht hättest? Was wäre da passiert?
Wäre alles auf den Rücken der Kinder einfach ausgetragen worden. Ne? Die Kinder hätten Schaden gezogen, ist einfach so.
Aber ich meine jetzt mal so rein theoretisch vom Ablauf. Also der, was du hattest vor der Einschulung gehört, da kann ich eingeschult werden. Okay.
Ja, und dann kommt die Sache mit der Schulpflicht. Was wäre denn jetzt dann passiert? Ich meine, da hätte ja jetzt einer kommen müssen. Eigentlich hätte ja die Polizei kommen müssen. Wenn man gegen die Schulpflicht verstößt, holt ja eigentlich die Polizei das Kind ab. Aber das wäre ja, hätte man ja, wenn ich das mal weiterspinne, überleg mal, man lässt drauf ankommen und die Polizei holt das Kind ab und man gibt dir dann schon mal Feuchttücher mit hier und Wechselsachen. Viel Spaß mit meinem Kind in der Schule. Schön, dass sie es begleiten.
Na, ich meine, man muss es ja, also, nee, ich denke jetzt, weißt du, da wird ein Kind eingeschult. Ich meine, das Kind, das freut sich ja auch auf die Einschulung. Das ist ja auch ein großer Tag, ein großer Moment, ja. Oder vielleicht auch mit Aufregung oder auf jeden Fall mit Gefühlen verbunden. Und du sagst ja, dein Sohn hat mit Gefühlen ein eigenes Thema. Also da ist ja schon sehr viel Aufregung, sage ich mal, in der Familie. Und dann kriegt man da so eine Antwort. Also wie gesagt, wenn ich jetzt mal so auch mal so sagen würde, ich mache jetzt nur mal Dienst nach Vorschrift als Mutter. Ich hätte den Sohn, also ich hätte meinen Sohn vielleicht am nächsten Tag dann auch hingebracht, aber wenn die Lehrerin dann sagt, nee, ich kann ihn nicht annehmen. Also, weißt du, das ist irgendwie so ein, ja und jetzt? Also keine Ahnung. Was wäre aber da passiert?
Du hast doch auch Verträge. Also du hast doch auch hat man nicht mit der Schule dann entsprechend auch einen Vertrag oder gilt das nur für OGS, dass man da auch was unterschreibt, wo so Sachen geregelt sind?
Nee, man hat wirklich tatsächlich. OGS ist ja ein ganz offener
Ganztag. Das ist dann die Betreuung nach den eigentlichen Schulstunden für die Eltern, die länger arbeiten.
Schulbetreuung oder bei uns heißt es auch Schülerstube oder es gibt ja ganz verschiedene Namen dafür.
Ja, genau. Bei uns heißt es OGS für offener Ganztag.
Okay.
Nee, also es ist ganz klar, dass der Arzt halt auch gesagt hat, die müssen ihn annehmen. Er hat Schulpflicht, ne? Und das war ja auch alles nicht jetzt so ausgedacht. Aber man muss sich halt vorstellen, dein Sohn, beim Einschulungstag sitzt dein Sohn vor dir und sagt, er möchte eigentlich nicht in die Schule. Und dann frage ich halt, ich so, warum denn? Schule ist toll, ne? Ich versuche ihn halt dann so, ne? Also, wie man das halt macht. Genau, zu motivieren, ja. Was ist denn mit mir im Missgeschick passiert? Dann habe ich gesagt, Felix, mach dir darum keine Sorgen. Ich werde mich darum kümmern, dass du Hilfe bekommst. Das verspreche ich dir. Und genau so habe ich das der Schulleitung nämlich gesagt. Und ich habe gesagt, ich werde mein Versprechen nicht brechen. So, Punkt.
Ja.
Das Gespräch habe ich so geführt. Und aber ein paar Tage später ist mein Sohn dann zu mir, Mama, wenn du das nicht hinkriegst, dann ist das auch nicht schlimm. Ne? Also es ist schon sehr emotional, ne? Für alle Seiten.
Ja, und wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, die du ja einfach auch anders nutzen könntest. Und, ne, also.
Ja, ich finde es wieder faszinierend. Weißt du, es ist ja genau wie das Thema Alleinerziehende. Ich meine, wir sind nicht die ersten Alleinerziehenden auf dieser Welt, ja. Und man denkt, es müsste doch jetzt im Laufe der Historie der Alleinerziehenden doch alles mal irgendwie gütlich zu allen Seiten
bestmöglich geregelt sein. Und dann fällt man in dieses Alleinerziehen-Thema rein und denkt sich so, what? Nicht im Ernst, ja? Und telefoniert und versteht nicht. Und es ist überall anders. Und also selbst, was ich teilweise noch für Infos hinten rum bekommen habe, wir hatten ja mal ganz spannenderweise, die Sina und ich, zu, wo das mit Corona anfing und die Schulen und Kitas geschlossen wurden, hatten wir ja mal so einen etwas emotionalen Moment und haben den auch in einen Podcast gegossen. Und ich hatte noch auf meiner Seite, gibt's auch heute noch den Blogbeitrag, der Wert der Mütter in der Krise. Und dazu habe ich aufgerufen, einfach die Stunden, die man einfach jetzt dann mit Homeschooling und so verbringt, dann einfach dem Kultusministerium oder wenn es Kita ist, glaube ich, Sozialministerium, bin mir nicht mehr ganz sicher, einfach in Rechnung zu stellen. Und das ist ja so spannend. Es wird den Frauen, Müttern ja einfach so, oder auch alleinerziehenden Vätern einfach so sozusagen zugeschoben, ja, hier sind eure Kinder, viel Spaß, ja. Egal, ob ihr arbeiten müsst oder nicht, ist jetzt einfach mal alles total egal, ja. Lösung haben wir auch nicht, aber ihr müsst es jetzt erstmal ausbaden. Da wurde ja von allen Seiten überhaupt gemauert. Und als ich dann diesen Blogbeitrag und dieses Rechnungsvordruckformular dann auf meinem Blog hatte, es hat sich innerhalb von einem Tag ein Mann bei mir gemeldet vom Kultusministerium. Und sogar an einem Samstag.
Er wollte dir ja auch privat schreiben, damit das nicht auf seinen Job zurückfällt.
Mit der Bitte, ich solle doch bitte diese Idee und diesen Rechnungsvordruck von meinem Blog runternehmen, weil er befürchtet Arbeit.
Oh nein.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und das zeigt mal wieder so wunderbar, in was für einem rechtlichen Irrenhaus wir uns gerade befinden. Aber liebe Lisa, wie machst du das jetzt? Also du hast da jetzt deinen Sohn irgendwie immer noch, aber er hat jetzt eine Schulbegleitung oder wie ist jetzt aktuell der Stand?
Aktuell hat er keine Schulbegleitung, es wird ja nur gesucht. Ich gucke mir das noch ein bisschen an, dann gehe ich nochmal andere Schritte. ich gehe tatsächlich auch über Leichen für meine Kinder.
Ja.
Ich auch. Gut, sehr gut, sollte jeder tun, meiner Meinung nach.
Sind wir alle im selben Boot, ja.
Gut, sehr gut. Aber manche können das halt auch nicht und deswegen finde ich dieses Thema so wichtig.
Aber oft können es die nicht, die irgendwie anderweitig abgesicherter sind oder so, weißt du? Wo weniger Ungerechtigkeiten schon irgendwie ausgefochten werden mussten. Silke sagt ja immer so schön, wir haben als Alleinerziehende irgendwann einen schwarzen Gürtel im Probleme lösen. Und das zieht sich ja genau da auch durch. Und wenn du einmal krass, drin bist, dann hörst du auch nicht mehr auf, dich einzusetzen.
Oder nee, es ist krasser als jedes Manager-Seminar, ne? Weil einfach du mit so vielen Dingen, aber nicht nur, sage ich mal, familiären Themen, sondern halt auch rechtlich, finanziell, organisatorisch, politisch, ja, dich durchbeißen musst. Aber also ist dein Sohn jetzt zu Hause oder ist er in der Schule?
Nee, genau, der geht halt in die Schule. Der hat auch nicht so viele Stunden. Der geht von der zweiten bis zur vierten. Der kommt um 11:30 schon wieder. Er sagt halt auch nicht Bescheid. Bis jetzt hat wohl noch keiner gebrochen, nehme ich an. Also er kommt dann halt mit einer, muss ich halt hier zu Hause. Traut sich nach, aber ganz ehrlich, wer würde sich trauen, um zu melden, ich habe eine Hose gemacht? Ganz ehrlich, würde ich auch nicht tun.
Das hat mein Sohn tatsächlich in der zweiten Klasse gemacht. Also er hat auch in die Hose gepinkelt, ja. Und das war ihm auch furchtbar peinlich und er ist wirklich zur Lehrerin nach vorne und hat ihr das gesagt. Und da hat sie mich tatsächlich nochmal drauf angesprochen, gesagt, wie toll sie das fand, dass er den Mut dazu aufgebracht hat. Und das Problem war nur, sie hatte keine Wechselunterhosen und sie hat noch eine gefunden und es war so eine Anna und Elsa Unterhose. Weil er halt auch so ein dünnes Hemd ist und deswegen gab es in seiner Größe, und da hat sie mich dann nur gebeten, für ihn, für den Fall der Fälle, doch nochmal irgendwie 1-2 Unterhosen zu hinterlegen. Okay. Ja, also das.
Aber
das,
sag mal, ich meine, in dem Fall, wo das so bekannt ist, ne, kann man da nicht auch diese Regelung treffen, dass die Lehrer vielleicht auch einfach mal regelmäßig unauffällig bei ihm nachfragen?
Genau, das sollen die halt auch machen. Wie das tatsächlich ist, kann ich halt nicht sagen, ne? Dass er halt dann auf Toilette geht und so und Wechselsachen hat er sowieso da, aber er sagt halt eh nicht Bescheid. Er hat noch nicht einmal Bescheid gesagt, ne? Es war halt direkt.
Na gut, das ist eine neue Situation und eine neue Klasse.
Genau. Ich meine,
besser nicht auffallen, ne?
Genau, so ist das halt einfach, ne?
Aber auch da, wie kompliziert, ne? Du brauchst eine extra Person und so, anstatt dass einfach so eine Lehrkraft dann vielleicht auch mal derjenige, der es gerade sieht. Weißt du, das ist so, guck mal, das ist wieder so systemmäßig, ne? Wenn wir jetzt alle irgendwie unterwegs wären, ja, und du wärst jetzt nicht dabei oder so, aber dein Kind ist mit dabei und wir sind hier in so einer Gruppe und da sind mehrere Erwachsene und einer kriegt das mit oder sieht, es wird sich doch einfach auch mal wer drum kümmern.
Weißt ja, das ist aber also auch das Problem.
Das ist wieder, da passiert das nicht, aber dann heißt es ja, die Lehrkraft, und das dürfen sie ja wahrscheinlich auch nicht und bliblablub, und das ist ja viel zu nah, wenn die Person ihm auch noch was beibringen soll, la la bla bla, das ist ja auch so viel.
Ja, das ist aber auch das Problem von diesen relativ großen Klassen und dieser einen Lehrkraft. Also meine Kinder sind jetzt beide, Gott sei Dank, seit diesem Jahr beide auf der Waldorfschule. Also mein Großer hat jetzt einen Absprung von der 4. Grundschule in die 5. Klasse Waldorf geschafft und ist total happy. Aber da ist es so, dass da auch immer eine Klassenbegleitung, also gerade bei den kleineren Klassen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie dann älter werden. Auf jeden Fall die Grundschüler haben alle, zumindest in unserer Schule ist das so, da gibt es die Lehrerin und eine Klassenhelferin. Das ist ganz standardmäßig. Das heißt, es sind immer zwei Personen da. Das heißt, eine Lehrerin kann auch mal, wenn sie Hauptperson ist, mit dem Kind mal nach draußen gehen oder sich darum kümmern oder was auch immer. Ja, und es ist immer noch ein zweiter Erwachsener im Raum, was natürlich wichtig ist. Ja, gerade bei den Kleinen können natürlich die einzige erwachsene Aufsichtsperson nicht unbedingt dann das, den Raum verlassen. Ja.
Da fangen ja schon die Probleme an. Die haben 7 Klassen, 7 Lehrer. Hm. So. Also sobald ein Lehrer krank wird, haben die sowieso ein Problem, ja?
Oh, wow, okay, ja, ganz spitz auf Knopf, okay.
Ja, genau. So,
da, liegt das jetzt am Lehrermangel oder ist das so immer schon so gewesen?
Ist das Schlüssel?
Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Die sind halt irgendwie so 15 Schüler in einer Klasse, das fand ich ganz gut. Das ist wirklich also klein für Deutschland, würde ich. Mhm. Ja, wirklich kleine Klassen. Aber halt ein Lehrer auf eine Klasse bemessen, finde ich sehr knapp, das Ganze, die ganze Nummer.
Was ist mit Integration und so? Braucht nicht jede Schule da auch irgendwelche Integrationshelfer noch?
Da kommt nein, also es gibt ja zum Beispiel extra Inklusionsschulen. Da wollte ich ihn ja auch anmelden. Und da hat man mir gesagt, das wäre nicht nötig. Das könnten sie abliefern. Der Weg war schon getan für mich. Für mich war klar, er geht auf die andere Schule. War vollkommen klar. Und dann hat die Schule halt gesagt, nee, wir können das aber abliefern. Ja, und jetzt habe ich ein großes Problem.
Ja, ja, super, danke schön. Ne?
Genau.
Aber jetzt lass uns nochmal so auf deinen Alltag eingehen. Also gut, dein Sohn geht jetzt gerade aktuell auf die Schule, mehr oder schlecht, wie es so passt. Aber du hast ja noch 2 weitere Kinder, 5 und 3. Sind die jetzt aktuell im Kindergarten oder wie ist das da? Und was ist das für ein Kindergarten? Kann der auf die Bedürfnisse deiner Kinder eingehen?
Genau, also die gehen auf einen ganz normalen Kindergarten. Das ist ein wirklich toller Kindergarten. Das ist der zweite Kindergarten, den wir haben. Und das ist wirklich ein sehr toller Kindergarten. Die haben ihn wirklich auch Felix, sehr gut unterstützt und versucht zu helfen. Für die anderen Kinder wird gerade ein Integrationskindergartenplatz beantragt, damit sie ein bisschen mehr Förderung bekommen als normal. Und jetzt geht aber das Problem los. Der Kleine, zum Beispiel 3,5, der spricht halt noch nicht. Und
das heißt, deine beiden anderen Kinder haben auch eine Behinderung.
Genau, Behinderung noch nicht, aber Pflegegrad wird gerade beantragt, aber halt Auffälligkeiten. Ne? Es ist so, dass der Kleine spricht halt noch nicht. Hören bis zum Mittelgehör tut er gut, haben wir getestet. Man weiß halt nicht, warum spricht dieses Kind denn nicht. So, jetzt wird
aber ich habe das schon oft gehört, dass die Kleineren erst deutlich später, wenn die Geschwisterkinder haben, teilweise echt erst deutlich später sprechen.
Aber 3,5 ist schon spät. Also mein Sohn, der hatte diese zuhenden Ohren, wo dann auch so Röhrchen gelegt wurden. Ich habe den Namen vergessen.
Haben wir auch schon.
Er wurde mit 2 Jahren, genau.
Versucht er denn zu sprechen?
Eher in so seiner Sprache. Also ich sag mal eher so, so Babysprache halt eher. Mhm. Ne? Und was jetzt gemacht wird ist, also er tut schon von sich aus seine eigene Sprache, also Gebärdensprache, seine eigene Gebärdensprache entwickeln. So, und da wird es natürlich gefährlich, weil ich habe keinen Plan, was er meint. Ich weiß das ganz einfach nicht. Wenn er dann im Bett liegt und seinen Finger vor den Mund macht, immer so, er braucht dich ewig für. Das heißt für ihn, er möchte was zu trinken haben, ja? Aber komm da erstmal drauf. Und ja, genau, also was ihm jetzt beigebracht wird, ist gebärdenunterstützende Sprache, damit er sich äußern kann, weil er natürlich sehr oft sehr frustriert ist, wenn ich nicht ihn verstehe, ne? Das ist oft sehr schwierig, auch für die Geschwister und all sowas.
Aber dann lernst du das ja auch mit, ne? Gebärdensprache, lernst du das dann auch? Ich hab Freunde hier, also auch aus der Kita, die beide Eltern sind da auch betroffen und die unterrichten aber auch selber als also Gebärdensprache. Sie spricht auch noch ein bisschen besser dabei, ohne dass sie es selber wirklich hört, aber ist ganz gut und sie kann auch von den Lippen gut ablesen und so. Wir hatten hier neulich, da gab es so ein Daumenkino, wo du durchgucken konntest und so Karten mit den Fingerbewegungen für das Wort, ne? Wie Maus oder Pferd, und hat sie auch erstmal durchgeguckt. Ja, ist richtig, das ist ein Dialekt, das wäre anders. Also selbst da gibt's ja noch Dialekte sogar in dieser Gebärdensprache. Also super spannend. Habe auch gesagt, das ist echt was man einfach mal auch lernen müsste. So grundsätzlich eigentlich super spannend, wenn man das kann.
Ja, ist es auch tatsächlich. Müssen natürlich auch alle in unserer Familie halt lernen. Klar, ne, sonst bringt's halt nichts. Mhm. Und ja, da ist es halt so, dass er halt zweimal die Woche Logopädie bekommt, heilpädagogische Förderung, Yoga, Kinder-Yoga und halt jetzt die Gehörlosensprache. Und wir wohnen ja in NRW. So, ich bin im SPZ mit ihm in Hannover. Hannover, das SPZ. SPZ ist ein sozialpädagogisches Zentrum, wo halt so welche Kinder dann untersucht werden und geguckt wird, wie man denn helfen kann. Die haben jetzt empfohlen, ihn einmal ab 4 Jahren auf den Sprachkindergarten zu geben. So, jetzt fängt das Problem an. Bei mir gibt es keinen Sprachkindergarten. Und in NRW dürfen die Kinder erst ab 5 Jahren in einen Sprachkindergarten. So. Das ist ja schon wieder toll, weil was will man ein Jahr vor der Schule noch retten? Ganz ehrlich, da kann man keine 3 Jahre aufholen.
Ja.
Und er soll in eine Reha, in einer Logopädie-Reha, halt Sprachreha. Und da darf man erst hin, wenn er 40 Logopädiestunden hinter sich hat. Also muss ich jetzt die Stunden bewältigen, bevor er zur Reha darf.
Hilft es denn? Also merkst du, dass die Logopädie da so ein bisschen Fortschritte bringt?
Bis jetzt noch nicht. Sie meint, er kommt langsam in die Sprache. Ich merke davon noch nichts. Aber gut, wenn die Gebärdensprache ist ja nur zur Unterstützung. Da macht man halt, man spricht halt Bild zu ein. Und da macht man halt den Apfel, ne, zum Beispiel, das Zeichen davon. Und halt immer noch, dass er immer noch dazu sprechen muss. Und dann sagt man, kommen die Kinder vielleicht schneller in eine Sprache hinein.
Ja. Genau. Und wahrscheinlich auch so Muskulatur, Zunge stärken und solche Sachen, ne?
Genau. Das ist ja alles noch nicht, gar nicht da, ne? Ja, normalerweise ist das ja irgendwann dann da, wenn man langsam spricht. Dann sollte er halt eigentlich zur Therapeutin vom Großen, habe ich ihn einmal mitgenommen, damit sie mal also guckt, ne? Der macht eine Therapie, eine Verhaltenstherapie, und dann wollte sie mal gucken, wegen Mutismus vielleicht und so. Und da hat sie gesagt, ja, er müsste zu einer tiefen psychologischen Betreuung eher. Da müsste ich ihn halt anmelden. Das werde ich nächstes Jahr in Anspruch nehmen, weil, hatte ich ja schon am Anfang, hatte ich das erzählt, weil ich für die Kinder nach Niedersachsen ziehen werde, weil da die Förderung für die Kinder besser ist.
Ja, traurig. Richtiges Armutszeugnis für NRW.
Ja.
Und da steht vor allen Dingen ja auch ein Schulwechsel nochmal an für deinen Sohn, ne?
Genau. Das plane ich aktuell gerade so, dass es nicht im Schuljahr ist, dass es halt dann wirklich gezielt ist und dass er dann direkt schon alle Förderungen bekommt. Das bin ich jetzt schon am Plan.
Ja, klar.
Gott, das ist ja allein, aber du hast ja noch ein drittes Kind. Ist das denn auch eine Behinderung?
Genau. Spricht halt sehr undeutlich und ist es, er ist ja 5 und er soll halt nächstes Jahr noch nicht eingeschult werden, weil er halt aeromäßig halt noch nicht so weit ist. Er hat halt viele Defizite. So beim Malen oder sich Sachen zu merken und bei der Sprache halt. Es ist so, dass die Theorie ist, also ich bin selbst Linguistikerin, dass ich das halt vererbt habe den Kindern, dass sie so viel Probleme mit der Sprache haben. Das ist halt sehr, wäre sehr denkbar, dass ich das denen halt einfach vererbt habe. So, genau. Und deswegen ist halt relativ viel für die Kinder. Der Mittlere macht zum Beispiel auch.
Aber das ist ja noch kein Abschlusskriterium.
Genau. Das kann man ja auch, die kriegen Logopädie. Der Mittlere kriegt auch Logopädie, heilpädagogische Förderung auch. Und ach, was weiß ich, die kriegen alle so viel. genau. Und da muss man ihn halt immer, überall immer hingurken, hinfahren und ja.
Ich habe mal noch eine Frage so zu dem Anfang, weil du ja schon sagtest, das ist vor allen Dingen auch jetzt bei dem Großen eine nicht sichtbare Behinderung. Wie war denn da überhaupt der Weg des Erkennens? Also woran hast du erkannt, da stimmt was nicht? Und wie waren dann die Schritte bis hin zur Diagnose?
Ja, das ist sehr interessant, weil das eine sehr traurige Geschichte eigentlich ist. Also wir waren in Bünde, haben wir vorher gelebt, und da war ein Kindergarten. Und als wenn er immer früher sauer war, ist er immer mit dem Kopf gegen die Heizung gesprungen, hat sich halt immer selbst verletzt. Ne? Mhm. Und dann bin ich zum Kindergarten hingegangen. Eine Ärztin, hat das halt gesagt, und die hat mir gleich, meine Ärztin war wirklich toll, die hat mich gleich zum SPZ nach Osnabrück verwiesen und zum Therapeuten und hat gesagt, ich kann mir beim Jugendamt Hilfe suchen. Okay. Habe ich das beim Kindergarten gesagt? Und die meinten, nee, das wäre ganz normal, das wäre ein ganz normales kindliches Verhalten, das geht irgendwann wieder weg. Ich war, es war mein erstes Kind, ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass das normal ist, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, machst trotzdem die Termine alle.
Genau, ja.
Und dann habe ich das halt alles gemacht und so und dann Diagnose bekommen zur Regulationsstörung. Und dann habe ich ihn halt irgendwann im Kindergarten sauer abgegeben. Und dann haben sie gesagt, machen wir einen Cut, dann gehen Sie jetzt einfach und lassen Sie den Sohn hier. Bei jedem anderen Kind hätte das geklappt. Ich habe kaum in meinem Marmeladenglas ich habe kaum gegessen, kriegte ich einen Anruf. Ihr Kind ist irgendwie verletzt. Sie hat eine Platzwunde wie ein Tischtennisball, eine Beule wie ein Tischtennisball. Sie wüssten aber nicht, wie das passiert ist.
Nö, natürlich nicht. Das weiß man nie.
Nein. Bin ich dahin und habe mir das angeguckt, habe gefragt, ob er Symptome hat und so. Nee, ihm wird's gut gehen. Ich so, dann bleibt er erst mal im Kindergarten. Ich habe halt einen Arzttermin gemacht. Ne? Und die Leiterin dann so, als ich dann gesagt habe, ja, dass wir beim Arzt und so waren, ja, sie sind doch zum Arzt gegangen, so ganz vorwurfsvoll. Ich so, natürlich gehe ich mit meinem Sohn zum Arzt, aber zum Notarzt war es jetzt einfach nicht nötig, ja? Und dann habe ich gesagt, und außerdem können wir uns jetzt hier mal zusammensetzen mit allen Erzieherinnen, weil diese Art und Weise, wie das hier geschehen ist, kann es nicht sein. Ich kann es verstehen, wenn ein Kind irgendwie nach 2 Stunden sauer wird und sich verletzt, aber ich habe ihn sauer abgegeben. Wie kann es sein, dass ich ihn in eine Ecke lege dann und nicht nach ihm geguckt wird? Wie kann es sein, dass irgendwas passiert, was ich nicht gesehen habe? Bitte.
Ja, genau.
Und seitdem hatte ich dann alle Vierteljahre einen Termin im Kindergarten, einen runden, großen Kreis, haben dann auch zugegeben, dass er ein Problem hat. Dann erst haben sie zugegeben, dass er ein Problem hat. Und dann ging halt alles so sein. Dann habe ich halt rausgefunden, dass man eine Frühförderung für die Kinder beantragen kann, dass die im Kindergarten halt gefördert werden, einen Integrationskindergartenplatz beantragen kann. Das heißt halt einfach, dass die Kindergärtnerinnen sich mehr Zeit für ein Kind einzeln nehmen können. Dann werden halt Stunden freigegeben vom Land.
Ja.
Genau. Therapie hat er halt dann gemacht mit 2 Jahren, eine Verhaltenstherapie das erste Mal. Jetzt muss ich kurz überlegen, was habe ich noch? Ach, einen Pflegegrad habe ich für ihn beantragt. Alle haben mich angeguckt, es ist doch ein Kind, du kannst doch keinen Pflegegrad beantragen. Ich so, doch, kann ich, mache ich jetzt auch. Letztes Jahr habe ich dann einen Schwerbehindertenausweis beantragt, hat er auch ohne Widerspruch, ich musste keinen Widerspruch einlegen, hat er sofort bekommen. Habe ich mich sehr gewundert drüber. Ne?
Ja, gab's da irgendwo eine Namensgleichheit? Und die dachten, oh, das ist jetzt der 10. Antrag. Oh, Hammer.
Genau. Eine Reha hat er zum Beispiel auch schon 4 Wochen gemacht. Das hat ihm richtig, richtig gut getan. Und dann kam der Lockdown. Mhm. Und dann waren die Kinder natürlich zu Hause, hatten kein Recht auf einen Kindergartenplatz. Seine ganzen Therapien haben.
Warst du da auch schon getrennt zu Beginn der Krise?
Ja, genau, war ich auch schon getrennt. Und da hat der Vater sich tatsächlich auch gar nicht um die Kinder gekümmert.
Ja, das war halt gleich mal so meine nächste Frage, wie da so
die... Genau, nee. Damals war es so, dass er sich halt nicht drum gekümmert hat, auch nicht für uns einkaufen war. Und zu der Zeit, er war halt in Einzelhandel, hat halt gesagt, hat keine Zeit. Naja, das können wir mal so hinstellen, wie wir das tun. Ja. Und dann war Felix halt ziemlich außer Kontrolle. Er hat halt seine Brüder halt sehr tief gebissen und alles. Ich hatte das Jugendamt bei mir sitzen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich noch mit ihm machen soll. Das Jugendamt hatte auch keine Ahnung. Es war so weit, dass man gesagt hat, dass ich ihn in der Psychiatrie schon angemeldet hatte und sie ihn nur nicht angenommen haben, weil er noch zu jung war. Er war da ja.
Oder weil sie voll ist.
Ja, 4 Jahre.
Ich weiß, dass die Psychiatrien sehr voll gelaufen sind.
Ja, vor allem wo denn? Hier in Bielefeld dann, oder?
Nee, Bad Salzuflen wäre das gewesen, tatsächlich.
Ach so. Ah, ja.
Mhm. Genau. Die Ärztin, als ich gesagt habe, dass ich diesen Weg fit gehe, hat sie gesagt, ja, ich stelle eine Überweisung an, aber sie geben ihm wahrscheinlich nur einen Termin. Habe ich gesagt, nein, ich fahre dahin vor der Tür und klinge so lange, bis sie uns reinlassen. Sie gesagt, getan. Sie haben das tatsächlich auch für sehr, sehr ernst genommen und haben halt dann gesagt, dass die Kinder halt älter sind, alle in Bad Salzuflen und so, und dass er vielleicht sonst eine gesonderte Position kriegt und das auch nicht so gut wäre. So, und dann hat das Jugendamt gesagt, dass ich in eine Notbetreuung reinkomme. Dann bin ich in die Notbetreuung reingekommen. Endlich, endlich.
Ja, das hat ja gedauert, auch für uns Alleinerziehende. Das hat ja gedauert, bis wir in die Notbetreuung durften.
Ja. Genau, genau. Und dann war es halt so, dass der Mittlere sehr viel immer auf ihn eingegangen ist. Das heißt, er hat immer sehr viel auf seine Sachen verzichtet, damit Felix halt keinen Wutanfall kriegt. Ne? Mhm. Was auch sehr kritisch ist. Ist ja auch, bestimmten Punkt ist das ja okay. Aber wenn er das immer und immer und immer wieder macht, ist das natürlich kritisch. Ne? Ist halt nicht gut für seine Entwicklung. Insgesamt hat dieser Lockdown natürlich sehr viel Schaden an den Kindern genommen, glaube ich persönlich. Und zu Weihnachten ging es doch wieder so, keine Ahnung, da hatte man noch wieder Angst, dass es einen Lockdown gibt und dass die Kinder zu Hause bleiben müssen. Da habe ich Jugendamt angerufen, habe gesagt, was machen wir denn, wenn es wieder einen Lockdown gibt? Wird es nicht geben, die Kinder werden immer in den Kindergarten können jetzt. Ich so, nein, ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn es soweit ist. Ja, das wird's. Ich so, nee, ich gehe vor Gericht. Mein Sohn bleibt nicht nochmal zu Hause. Ich werde ihn nicht nochmal in der Psychiatrie einweisen lassen. Ja, dann kommt ihr Sohn auch auf jeden Fall in die Kita. Ja, also, ja. Es ist immer sehr interessant, muss ich sagen.
Hast du das schriftlich?
Nee, hatte ich nicht schriftlich, aber ich denke, oder hatte ich das schriftlich? Weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht. Das weiß ich nicht.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn, was du hier berichtest. Das sind drei, also ich glaube, also ich bin sogar geplatzt im Lockdown mit, wie alt war mein Sohn da? Auf jeden Fall ungefähr die Altersklasse wie deine, aber ich hatte nur zwei davon. Und wie stemmst du das im Alltag? Du hast ja gesagt, dass auch dein Ex sich nicht kümmert, der Vater der Kinder nicht kümmert. Hat sich da was verändert in der Zwischenzeit? Und wie schaffst du das im Alltag? Du sagst ja auch, du bist selbstständig, hast ja sogar eine Agentur aufgebaut. Das ist ja Wahnsinn. Also wie zauberst du in deinen Tag das alles rein?
Einmal weiß ich manchmal gar nicht, wie ich alles schaffe. So, das ist mal Punkt 1. Und seit dem Sommer habe ich ein Au-pair bei mir in der Familie aufgenommen. Der nimmt mir natürlich mega viel Arbeit ab. Der kümmert sich nachmittags um die Kinder, bringt die dann zur Logopädie, zur Therapie. Der nimmt mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel Arbeit ab, muss ich sagen.
Ist er männlich oder weiblich?
Männlich. Ja, das ist männlich. So, genau. Ja. Genau. Ich habe lange überlegt, ich so erst am Anfang, ich möchte eine weibliche, junge Frau, weißt du, so, und alleine zu Hause, so. Und dann, aber dann habe ich für die Kinder einen männlichen halt genommen. Und das bereue ich
auch. Sind deine Kinder alles Söhne?
Alles Jungs, ja. Ne? Ja, alles Söhne, Jungs, ja. Genau. So haben sie halt immer ein männliche Bezugsperson und das Au-pair strahlt auch eine Ruhe aus, die ich nicht ausstrahle, weil ich bin halt Power
pur. Musst du auch sein bei dem, was du hier stemmst, ja.
Genau, ohne wäre ich verloren und deswegen ist es ganz gut, wenn man so eine ruhige Person auch im Haushalt hat, finde ich sehr angenehm. Und genau, ist seit Sommer halt integriert bei uns, funktioniert auch super gut. Mit dem Papa ist es seit dem Sommer auch besser. Ein Jahr lang war es jetzt immer so alle 14 Tage für 24 Stunden, halt von Samstag auf Sonntag hat er die Kinder nur genommen. War halt für mich echt doof, weil ich brauche euch nicht sagen, dass man sich in der Zeit nicht erholen kann in 24 Stunden. Jetzt neuerdings macht er alle 14 Tage von Freitag bis Sonntag. Ich bin gespannt, wie das klappt, ob das wirklich so durchgehend jetzt ist. Das ist natürlich auch eine mega Entlastung, wenn ich wenigstens von Freitag bis Sonntags, aber sonst halt in der Woche oder so macht er halt nichts, ne? Wirklich nur von Freitag bis Sonntag oder dann halt 14 Tage in den Ferien.
Wie sieht es sonst aus mit familiärer Unterstützung noch, deine Eltern oder irgendwelche anderen Freunde, Netzwerk, irgendwas? Also du bist jetzt praktisch, also das Au-pair wohnt bei dir?
Genau.
In der Wohnung?
Genau. Ein Au-pair muss ein eigenes Zimmer haben. Ja. Und dann muss es auch bei denen in Wohnung oder im Haus, zumindest im Haushalt wohnen, weil der Sinn ist halt, dass das Au-pair halt das Familienleben miterlebt, ne? Das ist so, genau.
Dadurch ändert sich aber dann die Steuerklasse, oder?
weil da ja dann ein weiterer Erwachsener bei dir im Haus wohnt.
Nee, gar nicht. Genau, das ändert sich nicht. Und für Alleinerziehende oder auch für Familien kann ich das halt nur empfehlen, weil ganz ehrlich, das Au-pair kostet mir 280 Euro im Monat. Der arbeitet 6 Stunden am Tag, bis zu 6 Tage in der Woche kann er arbeiten. Braucht ein eigenes Zimmer nur und brauchst gerade eine Auslandversicherung, die kostet 10 Euro im Monat. Und das kannst du alles noch von den Steuern absetzen.
Das hört sich gut an, man braucht halt eine große Wohnung. Hast du eine große Wohnung? Wahrscheinlich.
Ja, wir haben 140 Quadratmeter mit 800 Quadratmeter Garten, das ist schon ganz nett hier. Genau, ja. Zur Probe sind gerade 2 Kinder zusammen einfach in ein Zimmer gegangen, deswegen konnte ich das gewährleisten, aber ansonsten ist das, wenn jemand das gewährleisten kann mit einem Zimmer, eigentlich eine feine Sache für Familien oder auch für Alleinerziehende, ganz klar. Ne?
Ja, und wie lange bleibt der dann bei dir?
In Deutschland darf man nur maximal 1 Jahr leider. Genau, 1 Jahr bleibt er, habe ich dann auch voll genommen, habe mit dem 1-Jahr-Vertrag gemacht, genau, machst halt einen Vertrag. Entweder machst du das halt, suchst du jemanden über eine Agentur oder halt privat. Kannst du machen, wie du möchtest. Und genau, das Au-pair ist jetzt aus Indonesien nach Deutschland, wenn die kommen.
Oh, Indonesien, sehr spannend.
Ja, genau. Genau, sehr, sehr spannend ist das tatsächlich. Ja. Der ist morgens, mittags, abends reis.
Ja, ich war ja schon mal auf Bali.
Ach so,
und da habe ich mich gewundert. Und da habe ich mich gewundert, dass es zum Frühstück Nasi Goreng gab. Also weißt du, Reis mit
ist normal.
Gemüse. Ja, es war spannend, ja.
Ja, genau.
Definitiv.
Er hat gesagt, er hat schon 10 Kilo hier abgenommen, weil er isst ja auch bei uns dann mal nicht immer Reis. Da hat er gesagt, das ist toll hier. Und genau, das Au-pair braucht halt mindestens einen A1-Kurs in Deutsch. Er hat jetzt schon A2. Und hat halt, ist ein sehr intelligent, er hat halt auch schon studiert, IT studiert und genau.
Und hat vielleicht auch wer finanziert den?
Also eigentlich grundsätzlich finanzieren die den, oder du gibst halt 50 Euro im Monat dazu.
Ja.
Aktuell macht er halt gerade keinen, weil er müsste jetzt B1 machen, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Und er kann halt gut, er versteht fast alles, bis auf vielleicht Schlittschuhfahren versteht er mal nicht, ne? Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht so dramatisch.
Wie habt ihr so schnell, ich meine, da kann ja auch einiges schiefgehen, so ein Vertrauensverhältnis, auch mit den Kindern, dass es gut klappt, wie bist du da guter Dinge drangegangen? War das jetzt Zufall oder was sagt der, ist es und sonst keiner? Oder wie genau hat sich das jetzt so zusammengematcht?
Also ich habe halt einfach jemanden gesucht, ab dem Sommer das war ziemlich knapp schon, aber ich habe jemanden gefunden, wo er schon in einer Familie vorher war und die Familie einfach nicht mehr brauchte, weil die Schule losging, ja. Und von der Mutter, mit der hatte ich halt Kontakt und wir haben gesprochen, sie wollte auch, dass er gut aufgehoben ist natürlich und wir haben ganz viel gesprochen und da habe ich gedacht, naja, das passt ganz gut. Und so ein Vertrag, wenn du den machst, dann ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn du doch nicht wenn die Kinder gar nicht mit ihm klarkämen oder eher nicht mit deinen Kindern, dann könntest du halt sagen, ich suche dir eine andere Familie und dann lösen wir das hier halt auf, ne? Aber generell ist es so, dass du halt einfach einen Au-pair-Vertrag machst. Den gibt's halt auf der Agentur von Arbeit, eine Seite, und dann läuft das halt seinen Gang. Normalerweise sind sie ja in ihren Ländern, da musst du halt erst das Visum mit denen zusammen halt beantragen und so, ne?
Ah, okay.
Aber jetzt war er halt schon in Deutschland, das war einfacher. Oder ich hätte, das war purer Zufall, dass ich ihn jetzt gefunden habe, sonst hätte ich es über eine Agentur gemacht. Und das heißt, die wickeln halt alles ab, die Agentur, die ich halt habe. Also wenn jemand, kann ich die Agentur halt auch empfehlen, wenn jemand möchte. Und die gucken dann, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst. Und dass sie jemand Passendes halt finden. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann kümmern sie sich um einen Tausch. Das heißt, du hast halt nichts damit zu tun und du hast halt kein Risiko, ne? Das läuft halt alles geordnet. Ich würde das über eine Agentur tatsächlich normalerweise halt empfehlen. Das war jetzt purer Zufall.
Das hört sich super gut an. Also ich glaube, mit Au-pair äugelt die ein oder andere Alleinerziehende auch. Also gerade mit 3 Kindern ist ja wirklich Wahnsinn. Und das noch in dieser Zeit. Also ja, manchmal klappt es dann doch ganz gut auf anderen Wege.
Ja, Au-pair ist halt spannend. Genau. Ne? Ich finde das zum Beispiel auch spannend, allein schon wegen Sprache. Aber gut, ich habe kein separates Zimmer. Das funktioniert eh nicht. Davon mal abgesehen, habe ich noch eine Frage zum Thema Trennung. Ich meine, es ist natürlich auch eine krasse Situation, in der du dich getrennt hast. Hat das denn damit reingespielt auch irgendwo? Also wie war denn so der Umgang des Vaters mit diesen ganzen Themen, als er noch da war?
Schwierig. Also ich habe halt meine Selbstständigkeit schon immer gehabt. Ich habe mich das erste Mal selbstständig gemacht, da war ich 22. Und als sie dann die drei Kinder hat, als die zwei Kinder, also der dritte halt unterwegs war, war es so, dass ich noch nebenbei einen 450-Euro-Job hatte, den Haushalt selbst gemacht habe und halt noch die Kinder betreut habe. Und er hat halt nur gearbeitet. Und ich habe, nachdem der Kleine geboren war, habe ich halt gesagt, ich gucke mir das Ganze hier noch ein halbes Jahr an. Und wenn sich nichts ändert, dann war es das für mich, ne?
Was hätte sich da ändern müssen?
Hätte mich mehr unterstützen müssen, ne? Ich habe halt abends die Kinder mehr ins Bett gebracht und bin danach noch putzen gefahren. In einer normalen Familie, denke ich mal einfach normal, also das wäre mein Wunsch, zumindest wenn ich nochmal eine Familie gründe, dass dann der Partner die Kinder ins Bett bringt, dass ich in der Zeit dann putzen gehen kann. Nicht, dass ich erst die Kinder ins Bett bringen muss, dann bis 22 Uhr putzen muss und morgens wieder der ganze Tag von vorne losgeht. Ne? Man muss sich das Haushalt und so halt teilen. Ne? Wenn beide Partner arbeiten, teilen sich den Haushalt. Wenn ich natürlich den ganzen Tag nur zu Hause gewesen wäre, hätte ich das verstanden, hätte ich auch den Haushalt gemacht. Ne? Aber es muss halt geteilt werden, Punkt.
So, ja, und dann seinen Rotz stehen lassen, bis er es merkt.
Genau, oder so. Genau, genau. Und deswegen hatte ich ihn halt im Sommer schon gesagt, 2019, wenn er sich halt nicht ändert, dann trenne ich mich. Und hat er nicht gemacht. Also hatte ich mich im Dezember, das hatte ich ein bisschen geplant, die Trennung, hatte ich mich getrennt. Die Kinder und ich, die sind zu Weihnachten mit meiner Oma, wollten wir wegfahren nach Dänemark. Und kurz davor hatte ich halt mich getrennt, damit er genug Zeit hatte, halt auszuziehen, ne? Damit die Kinder das nicht so mitbekommen. Das war vielleicht das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, das war vielleicht doof von mir, obwohl das auch wiederum für die Kinder, glaube ich, ganz gut war. Ob es richtig war, keine Ahnung. Man weiß es ja nicht.
Wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Also die Kinder wussten gar nicht, was passiert?
Nee, ich habe denen das erzählt und so. Und zu Hause war er auch einfach nicht da. Er war halt auch einfach weg. Und danach brauchte er auch sehr lange, um sich zu finden, drücken wir das mal so aus. genau, hat sich halt auch sehr lange nicht sehr intensiv, also sehr wenig um die Kinder gekümmert. Ich wusste natürlich, ich schmeiße nicht raus, sondern er hat keine Wohnung. Wir hatten davor ein Haus gekauft. Ich wusste, er hat was, wo er schlafen kann. Ne? Das war so am Rande so gesagt. Und diese Wohnung, die war halt am Ende der anderen Stadt, am anderen Ende von Bünde. Ne? Er hat sich halt da um diese Zeit halt wirklich nicht viel um die Kinder gekümmert. Da war ja schon 2020, ja. Da ging ja Corona dann gerade los.
So, Bünde, ne? Ist natürlich und jetzt aber auch nicht so groß, dass das eine Ende so weit vom anderen Ende entfernt ist.
Genau, genau, genau. Dann fing es halt an, dass er gesagt hat, jeden Sonntag würde die Kinder von der Mitte, also von 15 bis 18 nehmen. Das habe ich eine Zeit lang mitgemacht. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, nee, ich muss ja wieder den ganzen Tag zu Hause hocken und warte auf ihn. Im Ende bin ich ja wieder von ihm abhängig. Habe ich dann einen Strich durchgemacht. Dann hatte die halt erstmal nur alle 14 Tage sonntags gesehen. Und so hat sich das mit dem Jugendamt, ich habe das Jugendamt ja auch im Boot genommen, langsam immer mehr, bis wir jetzt diesen Sommer zu Freitag bis Sonntag sind alle 14 Tage. Das ist toll für mich. genau. Und wir irgendwann halt letztes Jahr auch gesagt haben, wir machen Cut vom Bünde und ziehen ins Extertal. Dieser Umzug tat den Kindern sehr, sehr gut. Ich denke, die realisieren das besser, dass Papa da nicht immer kommen kann, weil es ja auch weiter weg ist. Dass sie es besser verstehen. Ne? So haben sie natürlich immer, ja, Papa wohnt ja eigentlich fast nebenan. Warum kommt er denn nicht so oft, ne?
Ja, und wie geht er dann, also wie kommt er klar? Ich meine, jemand, der sich nie so wirklich eingebracht hat und gekümmert hat, dann mit drei Kindern, die auch alle da besondere Bedürfnisse haben. Hast du da einen Eindruck von, was dann da so passiert in den drei Tagen, in denen die Kinder dann bei ihm sind?
Ja, finde ich alle Sachen nicht gut. Ist hat oft nicht was mit Erziehung zu tun. Das Ding ist, ich kann ihm das halt immer wieder sagen. Aber ich kann ihn nicht zwingen, diese Dinge so zu ändern, wie es bei mir halt passt, ne? Wie ich es halt für richtig finde.
Ja, es ist halt seine Zeit, ne? Und was genau, er mit den Kindern treibt, das ist leider, ich kenne das. Also ich weiß zwar jetzt nicht, was dein Ex da tut, aber bei uns war das auch wirklich Konsum in allen Richtungen, viel Medien und es ist halt so Special Time, es ist halt nicht Alltag, ne?
Genau. Er sagt dann halt auch, Tim oder der Mittlere, der benimmt sich eigentlich ganz gut bei ihm, aber ich sage, du hast ja auch nie einen Alltag. Klar benimmt er sich besser bei dir, aber ein Alltag, da muss er halt funktionieren ganz oft auch. Ist einfach so bei drei Kindern, ne? Ich kann ja auch nicht immer Kindtime, Einzelzeit, jetzt schon durchs Au-pair, das ist super, dass das jetzt geht, aber vorher konnte ich das, wie soll ich das mit 3 kleinen Kindern machen, dass ich mich einzeln um jedes Kind kümmere.
Ja, ich glaube auch für deinen Mittleren wäre das sehr gut, weil ich war selbst Sandwich-Kind und da wird man, wenn der Große was hat, ist wichtig, wenn der Kleine was hat, ist wichtig und die Mitte geht meistens verloren.
Genau, er hat auch immer gut funktioniert, bis Felix jetzt auf den jetzigen Stand ist. Seitdem funktioniert er nicht mehr so gut. Aber das ist auch gar nicht so unnormal, wurde mir gesagt.
Nee, man kann, also das ist ja auch wie bei den Eltern. Also wir können ja auch eine Zeit lang, wenn die Kinder klein sind oder was Besonderes ist, funktionieren. Und dann irgendwann will man wieder leben. Und dann ist ja meistens das der Punkt bei Alleinerziehenden, der den ja ganz hart den Boden unter den Füßen wegreißt, weil plötzlich man halt nicht mehr funktioniert. Und wenn man sich dann weiter da reinquetscht in das Funktionsschema, dann hat man oft mit Krankheiten, Depressionen oder Burnout oder körperlichen Beschwerden zu tun. Und so ist es bei Kindern auch, denke ich, dass sie gewisse besondere Situationen schon verstehen und auch sich zurücknehmen können, aber irgendwann auch wieder ihren Platz wollen.
Genau. Da sind wir gerade beim Platz einnehmen, glaube ich, bei ihm.
Und das ist für ein Sandwich-Kind wirklich nicht einfach. Also da wäre es vielleicht ganz gut, wenn du wirklich mal auch mit ihm was alleine machst. Das
genau.
Glaube ich, würde ihm ganz gut tun, ja.
Ich habe wieder mal beim Jugendamt kann man eine Familienhilfe beantragen. Das habe ich gemacht. Und vom Jugendamt gibt es so eine Art, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Jedenfalls kommt einmal die Woche jetzt eine Dame zu uns. Die kommt so eine Stunde, die spielt dann mit mir und dem mittleren Kind. Und dann hat man Spielzeit ganz allein nur mit dem mittleren Kind und mit mir halt. Mhm. Das ist ein Projekt vom Jugendamt, das ist halt kostenlos, ne? Genau. Und dann, damit ich mehr besser an ihn rankomme, an den mittleren, ne? Ich komme ganz schlecht an ihn ran und dann habe ich das jetzt in die Wege geleitet. Jeden Dienstag kommt die Dame, dann spielen wir immer gemeinsam und dann hat er ein bisschen Mama-Zeit getrennt. Was ich halt auch noch empfehlen kann, das habe ich gemacht, als ich in Bünde war. Das ist hier leider nicht möglich in Extertal, weil Extertal halt sehr ländlich ist und da gibt's halt viele Probleme mit Fahren. Und zwar habe ich in Bünde mir Familienpaten in die Familie reingeholt. Das war damals vom Deutschen Roten Kreuz eine Aktion in Bünde und die konnte, dreimal die Woche ist sie gekommen, habe ich einmal was mit den Großen alleine gemacht, weil wir auch mal gute Momente haben wollten, ne? Weil wir natürlich oft ganz stressige Momente im Leben hatten und dann, genau, einmal war ich dann mal einkaufen in der Zeit alleine und dann hat sie auf die Kinder aufgepasst. Ist eine kostenlose Aktion gewesen, was auch noch mal vielleicht ein guter Tipp ist für Alleinerziehende. Und das gibt's halt, hier gibt's das auch, aber es gibt halt Probleme, weil die Leute müssen Autoführerschein haben. Extertal ist halt riesengroß und deswegen ist das hier halt einfach nicht möglich. Sonst hätte ich das hier auch wieder integriert für die Kinder.
Ja, das gibt's ja auch manchmal so als Leihoma oder Leihopa oder so, auch über so Mütter, Familienzentren, Familienbildungsstätten. Genau. Etc. pp. Es gibt nämlich ganz oft ältere Männer und Frauen, die wo vielleicht die eigenen Kinder zu weit weg wohnen, wo die ihre Enkel selten sehen oder gar keine eigenen Kinder haben. Ich weiß zum Beispiel die Tagesmama, bei der meine Tochter war. Das war dann auch ihr letztes Jahr, in dem sie das gemacht hat. Sie wollte dann keine Tagesmama mehr sein, aber sie wollte dann sozusagen über das Familienzentrum sich so ein Patenenkelchen im Prinzip sich drum kümmern, die Familie unterstützen, mit dem Kind spazieren fahren und auch einfach eine Bindung zu einem, also wirklich so eine Bindung, weil so Tagesmama da, ja, nach 1-2 Jahren ist man dann da auch weg. Und dann sieht man die meistens dann auch nicht mehr, aber im Prinzip so eine etwas stabilere, längerfristige Sache dann daraus machen. Ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Also gerade, weil ich finde, gerade ältere Menschen und Kinder passen auch unglaublich gut zusammen. Die haben auch alle noch so Zeit und Ruhe, während wir ja so voll Gas über unseren Lebensweg gerade so brettern. Und wie gesagt, Anträge, bei dir ist ja wirklich Wahnsinn, was da so alles in die Wege geleitet werden muss. Aber du bist auch relativ schnell, habe ich den Eindruck. Also du hast eine Idee und dann findest du da auch irgendwas zu. Also wie findest du diese ganzen Angebote? Das sind jetzt ja relativ viele, die du aufgelistet
hast. Wäre auch nochmal so meine Frage, ob wir vielleicht nochmal gerade zusammentragen, was in so einer Situation, also gerade die jetzt vielleicht neu in die Situation kommen, dass sie alleine sind mit ihren Kindern und es gerade eine Behinderung in welcher Form auch immer festgestellt wurde. Was sind da so die Schritte? Was steht einem denn dann alles zu? Und was sind da so die Sachen, wo du sagst, Lisa, das sind alles Dinge, die du vielleicht auch vorher nicht wusstest, die aber total zentral und wichtig sind und das sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Also wenn wir da einmal gerade runterrattern, was es als gibt, nur damit man mal von gehört hat.
Ja, genau. Also am Ende wird dir halt gar nichts gesagt, was du machen kannst. Und wenn du dein Kind das erste Mal im Kindergarten anmeldest, ich habe hier ja alle gemacht, da wurde ja nicht gesagt, was passiert, wenn ein Kind irgendwie auffällig
ist. Ist schon länger her, weiß ich nicht.
Genau, super. Ja, aber so, im Ende bin ich als erstes zum Arzt gegangen und habe mein Problem geschildert und der hat halt dann reagiert und hat dann zur Diagnose zum anderen Ärzten geschickt. Zum Beispiel Sozialpädagogisches Zentrum ist immer ein, wenn es um eine Psyche geht und so, dann ist das immer ein sehr guter Weg. Jugendamt Hilfe suchen alleine kann man, weil dann steht einem die Familienhilfe halt zu. Das ist ein Recht eines jeder Familie oder jeder Mama, Papa. Dann auf jeden Fall die Frühförderung, die gibt es in jeden Städten. Von verschiedenen Vereinen gibt's die, manchmal von der Lebenshilfe, manchmal von LWL, kommt drauf an. Dann natürlich Therapien, dann Pflegegrad beantragen. Wir beantragen gerade den dritten, wir haben schon zwei und jetzt ist der Pflegegrad 3 beantragt. Dann auf jeden Fall einen Schwerbehindertenausweis, weil dadurch werden so welche Sachen wie Schulsachen ein bisschen leichter, man bekommt halt günstigeren Eintritt und du kriegst halt Steuervorteile halt auch, die du halt ja auch brauchst, weil du viele Wege auf dich nimmst, ne, um das hin und her zu fahren. Und dann halt wirklich, wenn es in die Schule reingeht, dann meldet man entweder sich beim Schulamt, die gucken dann, ob es auf einer richtigen Schule kommt, oder halt, wie gesagt, die Eingliederungshilfe. Bei uns läuft das übers Jugendamt, über die Stadt. Quasi, da stellt man den Antrag. Und was ganz, ganz wichtig ist, finde ich, ist der VDK. Ich weiß gar nicht, hat einer von euch schon mal vom VDK
gehört? Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Sagt mir nichts.
Okay, gut, dann erzähle ich euch mal was dazu. Und zwar ist das der Sozialverband VDK ist rein deutschlandweit. Und zwar das ist ein Verein.
Für was steht das VDK?
Steht für, ich lese mal gerade, warte, ich guck mal, ich habe gerade einen Brief hier vor. Und zwar ist das, ich gucke mal gerade, das ist, letztendlich kann sich jeder da anmelden. Es geht halt darum, dass sie dich dann für dich zum Beispiel, du kriegst einen Pflegegrad nicht, klagen sie dagegen. Mhm. Für dich quasi. Du kriegst eine Reha nicht, gehen sie auch in Widerspruch für dich ein. Du brauchst die ganzen Formulare eigentlich auch nicht ausfüllen. Das mache ich, weil kann ich halt auch, ne? Mache ich halt nebenbei,
ist halt ein Verein. Diese ganzen
Formulare ausfüllen.
Also musst du Vereinsmitglied sein und Beiträge zahlen?
Ist so ein bisschen wie dieser Mieterschutzbund, der macht ja Ähnliches. Da kann man ja auch reingehen. Ist auch ein Verein, habe ich auch selber schon mal in Anspruch genommen und ist wirklich toll. Konnte man einfach hingehen, sich beraten lassen, hat den Fall geschildert und dann machen die im Prinzip die ganze Juristerei und schreiben 1-2 Briefe und dann ist die Sache meistens
genau,
auch schon
erledigt. Genau, das ist so für die Sozialsachen halt alle oder ja. Auch wenn es irgendwann geht um Rente, Arbeitslosigkeit und so welche Geschichten. Das kostet halt 5 € im Monat, finde ich absolut okay. Und Felix habe ich tatsächlich da angemeldet, weil ich schon wusste, dieser Junge wird Probleme bestimmt irgendwo mal bekommen. Genau. Das ist ein ganz großer Tipp von mir. Das habe ich damals in der Reha von Felix, habe ich das als Tipp an die Hand bekommen.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Würden die jetzt auch, also mal kurz, weiß nicht, ob das jetzt im Podcast bleibt, aber eine Frage. Mhm. Ich hab jetzt schon öfter gehört, dass wenn Anträge gestellt wurden, zum Beispiel für Wohngeld von Alleinerziehenden, ja, das ist teilweise schon fast ein Jahr her, und die Beantragung läuft sehr schleppend, und man hört gar nichts mehr von denen und ich meine, man hat ja Kosten. Da hat jetzt eine zum Beispiel, hat sich jetzt über einen Anwalt Hilfe geholt und dann hat er 1-2 Mal geschrieben und dann kam das Wohngeld. Würden die auch sowas, also Wohngeld und so Beihilfen und so, sich auch darum kümmern?
Ja, ich weiß gerade gar nicht. Wegen der Stadt, da konnten sie nicht tätig werden, gegen die Stadt quasi klagen. Das ging jetzt nicht. So ganz genau mit dem Wohngeld weiß ich das jetzt nicht. Müsste man sich einfach erkundigen.
Okay, dann müsste ich nochmal recherchieren.
Einfach
aber
mal.
Es ist spannend.
Genau.
Ja, okay.
Das ist ein ganz heißer Tipp von mir.
Alles klar. Genau, das hört sich gut an.
Was gibt's denn dann eigentlich? Gibt es eigentlich dann zusätzlich, ich meine, wo wir schon beim Thema Wohngeld und sowas sind, gibt es, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kind hat mit einer Behinderung, fällt man dann in solchen Bereichen, wo du jetzt, ohne dass die Kinder was hätten, nicht reinfallen würden? Also steht dir sowas wie Wohngeld zu, was dir nicht zustehen würde, wenn die Kinder jetzt keine Diagnosen hätten? Oder gibt es andere Gelder, die du beantragen kannst, die nur in solchen Fällen greifen, wo wir gar nichts von wissen? Weil ich meine, hast du jetzt eben, sagte ich ja, mit Pflegegrad und so, das ist ja in der Regel eigentlich immer eine Zuzahlung zu Kosten, die zusätzlich durch die Behinderung auch entstehen. Ist ja jetzt nicht so, dass gesagt wird, hier zur Entlastung kriegt ihr anstatt so und so viel Kindergeld irgendwie 150 Euro oder so mehr.
Das ist wirklich nur das klassische Pflegegeld. Wenn du natürlich einen Schwerbehindertenausweis hast oder deinen Sohn, dann hast du Steuervorteile. Man kriegt halt Eintrittsgeld, dann meistens muss man nicht zahlen. Oder Autos kriegt man übrigens vergünstigt, wenn man sich neue Autos kauft auf dem Schwerbehindertenausweis. Genau. Sehr interessant. Beim Wohngeld ist es ja so, du darfst so und so viel Einnahmen ja nur haben. Wenn du ein Pflegegeld, du kriegst ja Pflegegeld, das darf.
Beim Wohngeld ist es nicht die Einnahmen.
Oh, ich weiß, genau.
Ja gut, natürlich schon die Einnahmen, aber du darfst auch Rücklagen haben.
Genau.
Ja. Also du musst da nicht alles.
Genau.
Ja.
Und Quadratmeterzahl geht es da doch auch drum.
Genau, irgendwie so. Jedenfalls bei allem, was du beanträgst, oder Kindergeld plus, was das auch immer ist, oder auch Arbeitslosengeld, zählt das Pflegegeld, dürfen sie nicht anrechnen. Das fällt da raus. Mhm. Ne? Die dürfen es nicht anrechnen. Das ist das Einzige, wo ich sage, und was ich bekommen habe, ist einmal im Januar habe ich eine Reha oder eine Kur gemacht für pflegende Angehörige extra. Was sehr, sehr interessant war. Waren natürlich alles ältere Menschen, die ihre Älteren gepflegt haben, keine Kinder gepflegt haben, aber war trotzdem sehr schön, muss ich sagen.
Da durftest du dann alleine hin?
Ja, genau. Der Papa hat dann die Kinder genommen. Also das macht er dann auch. Ich war jetzt 6 Wochen, war ich außer Gefecht, war ich krank. Das ist auch so eine Einzelgeschichte. Da hat ein Krankenhaus ein bisschen Mist bei mir gebaut. Deswegen war ich 6 Wochen krank und dann musste er 6 Wochen sich auch um die Kinder kümmern.
Zu einem Überfluss dann das auch noch. Also selbst das Krankenhaus noch, das war dir dann auch noch scheiße.
Ja, toll. Ja. Das verschlage ich.
Aber wie ist es jetzt?
Ach, schön.
Okay, wow. Oh, ich sehe, du bist echt in allen Gassen dabei.
Wann arbeitest du?
Jetzt eigentlich?
Ja, genau. Ja. Oh Mann, ey.
Noch eine Frage zu dem Thema. Also es gibt ja immer manchmal, also es gibt ja bei einigen sehr ausgeprägt diese Angst vom Anderssein, ja, dieses Auffallen. Jetzt hast du da ein Kind, das ja besonders ist, beziehungsweise in deinem Fall ja 3 Kinder, die besonders sind, die ja teilweise schon anerkannte Behinderungen haben. Wie gehst du selbst wie gesagt, es gibt ja oft dieses, oh Gott, man will das nicht so an die große Glocke hängen oder es darf nicht auffallen oder man ärgert sich, dass das Kind nicht normal ist oder was auch immer. Wie war da dein Weg in die Akzeptanz oder war das gar kein Problem bei dir?
Das war gar kein Problem bei mir. Also man muss ja auch sagen, ich selbst bin ja auch Lenisthenikerin. Ich bin früher von der Schule jeden Tag heulend nach Hause gekommen, weil ich halt gelernt habe, aber es halt null gebracht hat. Ne? Ich bin da ganz anders an die Sache rangegangen. Mhm. Ich habe immer direkt schon immer den Kindergärtnerinnen gesagt, was die Sachlage ist, die Berichte auch immer abgegeben, damit die damit arbeiten können. Weil wenn ich das verheimliche, dann können die Kindergärtnerinnen ja auch nicht richtig damit umgehen. Nur wenn ich sage, was er hat und wenn rausgefunden wird, was er hat, dann kann es ja auch besser werden. Ich bin immer sehr offen damit rangegangen.
Ja, ich finde, man merkt das auch. Also wir haben, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht erwartet, dass wir bei diesem Thema doch so viel auch zu lachen haben im Podcast. Also auch gerade du. Ich hätte noch 2 Fragen tatsächlich. Das eine ist, wie bleibst du so positiv? Und das andere ist, was sind denn die Dinge, die dir Kraft geben?
Oh, gute Frage. also ich weiß gar nicht, wie ich immer so, also man muss ja auch so, ich habe schon viel erlebt und dadurch bin ich halt immer sehr positiv heutzutage. Ich glaube tatsächlich, Menschen, die viel erlebt haben, die entscheiden selbst, ob sie daraus das Positive sehen oder halt daran kaputt gehen. So meine Art und Weise halt einfach. Und worauf schöpfe ich Kraft? Tatsächlich, meine Arbeit gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und zwischendurch gehe ich gerne in die Sauna.
Schön. Also die beiden Kernelemente, also dieses selbstbestimmte, eigenbestimmte, höre ich daraus, ist dir halt auch einfach total wichtig. Sonst würdest du, glaube ich, diese ganzen Wege auch gar nicht gehen, weil es ist halt ein sehr selbstbestimmter Weg, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich mache das ja auch sehr, sehr, auch oft sehr öffentlich. Ich auf meiner Business-Seite auch rede ich auch oft darüber, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema. Weil viele Eltern tatsächlich jetzt wie wir ja auch nicht wissen, wo man was beantragen kann und nicht so offen umgehen, weil heutzutage ist es ja so, mein Kind muss besser sein, mein Kind hat keine Probleme und es ist
normal.
Genau. Normal ist ja ganz wichtig heutzutage und es ist gar nicht, muss es gar nicht, es ist nicht schlimm.
So gar nicht langweilig.
genau. Von daher.
Das heißt, du hast eine Seite, wo du über das Thema Kind mit Behinderung schreibst, oder wie habe ich das jetzt?
Nee, also ich habe ja meine Business-Seite von meiner Agentur, da rede ich ganz oft auch, was ich gerade mit meinen Kindern mache, wo die gerade sind. Oder halt auf meinem Privat-Instagram-Profil zum Beispiel, da rede ich mehr darüber, weil das natürlich in mein Business nicht unbedingt immer passt, logischerweise. Aber ich versuche sehr viel Öffentlichkeitsarbeit halt auch zu machen. Oder TikTok habe ich sehr viel gerade damit gemacht. Ich habe auch sehr viel Zuspruch bekommen dadurch. Und geht natürlich viel, ne? Über das Thema habe ich nur 1000 Abonnenten gewonnen, als ich über das Thema gesprochen habe, was wir heute gemacht haben.
Mhm. Aber man merkt, du bist dann auch so ein bisschen gedanklich auch losgelöst vom System. Ich finde immer dieses, mein Kind ist normal, mein Kind muss besser sein, lala. Das sind alles so Leute, die auch sehr viel von unseren Systemen halten, so wie das Schulsystem und das so als Spiel betrachten. Ja, wir spielen hier aber on top of it, ne? Also von wegen ganz um. Aber ich meine, das, was du eben sagtest, auch durch deine eigene Geschichte mit der Schule. Ich glaube, wenn man in der Schule teilweise auch nicht so schöne Erfahrungen gemacht hat, gerade auch im Zwischenmenschlichen mit anderen Menschen, ich glaube, dass man dann später, ist so das, was ich beobachte, tatsächlich auch eher an einem Punkt ist, wo man sagt, naja, schönes System, gute Beschäftigungstherapie vielleicht, aber es ist nicht das Maß aller Dinge. Also es ist auch einfach nicht das Maß dessen, ob deine Kinder später ein schönes Leben führen werden. Es gibt ja, glaube ich, wirklich Eltern, die sagen, wenn mein Kind in der Schule versagt, dann hat es fürs Leben versagt. Und ich glaube, wir sind hier alle drei eher Fraktionen, naja, also unsere Kinder scheinen da vielleicht irgendwie kreativer zu sein. Ich glaube, wir haben einfach auch ein Vertrauen darin, dass sie ihren Weg gehen werden und dass sie mit dem, was sie so als Aufgabe im Leben haben, auch auf jeden Fall umgehen können am Ende, weil sie haben halt uns, die ihnen das ja auch ein bisschen zeigen, dass egal welche Situation es gibt, man sich auch immer für was anderes entscheiden darf. Und man darf sich auch dafür entscheiden, dass nicht wichtig ist, was in der Schule gesagt wird von anderen Kindern oder etc. pp. Ist natürlich in dem Alter ganz, ganz schwer und fast nicht machbar in diesem Stadion, weil die einfach noch nicht so weit sind. Aber gerade auch so im Rückblick, ne, also was du eben sagtest, du bist immer weinend von der Schule. Ich hatte auch Jahre in der Schule, die waren alles andere als schön.
Ne? Ja, ich wurde auch herrlich
gebrannt. Ja, also es gibt immer was, ne? Es gibt immer irgendwie, irgendwo, irgendwas. Und am Ende des Tages ist es so, dass die, die aber dieses Mobbing gemacht haben, das erkennt man ja erst viel später, aber das sind ja eigentlich die einen leid tun müssten, die ja viel schwächer sind. Ne? Also das erkennt man ja aber erst viel später. Eigentlich muss man denen ja sogar noch dankbar sein dafür, dass man entsprechend so stark geworden ist, wie man eben heute ist. Also das ist ja
zum Thema Schule und vor allem Kinder der neuen Zeit machen wir ja auch noch einen Podcast, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Ich würde nur jetzt gerne dieses Thema hier einmal abschließen. Liebe Lisa, herzlichen Dank, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast und so gar keine Berührungsängste hast oder ja, da irgendwie mit einem großen Bedauern jetzt irgendwie oder dein Leid geklagt hast, überhaupt nicht. Ich freue mich sehr, dass es so wunderbar positiv war und dass du ja anderen dadurch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Mut gemacht hast und sehr viel Kraft gegeben hast, auch einfach für das Kind zu gehen. Also normal ist glaube ich niemand von uns, wenn man das nochmal sich so auseinander nimmt, niemand von uns ist normal. Deswegen diese normale Norm dürft ihr einmal zur Seite stellen, kümmert euch gut um euer Kind, schaut, wo sind die Bedürfnisse bei eurem Kind. Und liebe Lisa, was möchtest du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, die vielleicht da sich noch nicht so aus der Deckung trauen oder jetzt gerade das Bedenken haben, ihr Kind könnte etwas anders sein. Wie möchtest du die noch vielleicht abschließend bestärken?
Ja, sobald ihr merkt, dass irgendwie was mit dem Kind vielleicht nicht so ist, wie man das denken sollte, wie es ist, sollte man vielleicht sich einfach mal beim Arzt, beim Kinderarzt, wo man Vertrauen hin hat, einfach mal sagen, was man hat und dann wird einem schon der richtige Weg gezeigt. Und ganz, ganz wichtig ist, nicht einfach alles hinnehmen, wenn Anträge oder so abgelehnt werden, immer Widerspruch einlegen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Oder auch wenn ein Arzt, oder wenn man das Gefühl hat, der Arzt hilft dann
nicht
weiter, dann darf man gerne wechseln.
Genau, auf jeden Fall. Also immer, wenn man denkt und man ist nicht richtig aufgehoben, dann einfach wechseln, einen anderen Weg suchen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich persönlich.
Hast du dich mit anderen Eltern, Müttern irgendwie vernetzt, die ähnliche Geschichten haben, oder bist du da wirklich so ein
Genau, gibt es da ein Netzwerk? Das wäre sicherlich spannend.
Ich habe ein halbes Netzwerk. Also ich habe jetzt gerade eine Gruppe bei Facebook gegründet, die sich um so welche Themen kümmert, weil ich das wichtig finde. Und dann ist es so, dass ich ja online-mäßig sehr unterwegs bin und daher kenne ich eine Ergotherapeutin, die Online-Kurse gibt. Und von der habe ich natürlich mega, mega viele Tipps gekriegt. Aber sonst habe ich mich mit
vielen Leuten. Wie heißt denn die Facebook-Gruppe? Wie findet man dich da?
Ja, ich guck mal kurz selbst, Entschuldigung, ich habe so viel in meinem Kopf, ich guck mal gerade. Also es geht tatsächlich gerade um Inklusion dabei, und zwar heißt es, Inklusion braucht eine Veränderung.
Mhm.
Genau, da ist die Gruppe von Facebook, da lade ich gerade erstmal fleißig Leute ein und dann soll es halt ein bisschen Aufruhr geben, ne? Ich habe ja jetzt auch Kontakte.
Ja, das ist immer super, also dann verlinken wir das jetzt.
Ja, gerne.
Genau.
Und wer mit dir in Kontakt kommen möchte, da nochmal Fragen hat und so im gemütlichen kleinen Rahmen da Hilfe sucht, der darf dann gerne auf die Facebook-Gruppe. Liebe Lisa, ich bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir weiterhin sehr, sehr viel Kraft und Stärke und hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, von mir auch. Ich fand es auch ganz klasse und super Thema und vielleicht, je nachdem, halt uns auf dem Laufenden, was dir da noch so begegnet. Es sind ja alle drei Kinder auch noch klein. Ich kann mir vorstellen, dass mit zunehmendem Alter auch gerade bei den Themen nochmal weitere Themen auf dich zukommen und dann teil das gerne mit uns, dann machen wir gerne nochmal eine Folge. Ja, ansonsten uns findet ihr wie immer auch. Wenn ihr Themen habt, wie Lisa oder noch andere Themen habt, dann schreibt uns doch einfach an aeteampodcast@gmail.com oder bei Instagram das AE-Team. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Empfehlung der Podcast-Fabrik? Ärztliche Kunstfehler, wenn die Medizin versagt.
Der Mediziner ist ja nicht per se mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, obwohl das manche von sich denken.
Ärzte machen Fehler und die können für Patienten tödlich sein.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs und beschäftigen uns mit ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt.
Als Kind weiß ich das noch, dass ich halt manchmal dachte, wieso denn ich? Es gibt doch so viele Menschen auf dieser Welt.
Wir sprechen mit Ärzten, Patienten und Angehörigen.
Mit Risikoberatern, Anwälten und Psychologen.
Es wird spannend, informativ und immer sehr emotional, denn hinter jedem Fall stehen menschliche Schicksale.
Wir freuen uns auf euch
und bleibt gesund.